SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Andreas Fischer. Hallo. Hat die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof eine Zukunft? Das entscheidet sich heute. In Essen treffen sich gerade die Gläubiger, um über den Insolvenzplan für Galeria abzustimmen. Nur wenn sie mehrheitlich dafür sind, kann der Konzern übernommen werden, und zwar von einem Konsortium, das aus einer US-Investmentgesellschaft und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz besteht. Stimmen die Gläubiger dagegen, dann droht Galeria Karstadt Kaufhof zerschlagen zu werden. Die Warenhauskette ist schon zum dritten Mal innerhalb von 3,5 Jahren insolvent. Klappt die Übernahme, dann sollen bundesweit 16 der verbliebenen 92 Filialen schließen. Seit Sonntag ist er zu Gast in Deutschland. Heute beendet Frankreichs Präsident Macron seinen 3-tägigen Staatsbesuch. Am Vormittag ist er im nordrhein-westfälischen Münster eingetroffen. Dort hat er den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens verliehen bekommen. Am Nachmittag fliegt Macron dann nochmal nach Berlin und trifft sich außerhalb der Hauptstadt auf Schloss Meseberg mit Bundeskanzler Scholz zu gemeinsamen Regierungskonsultationen. Worum es dabei vor allem gehen wird, erklärt Torben Ostermann aus unserem Hauptstadtstudio.
Da möchten sie über die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Die soll nämlich handlungsfähiger werden. Da schwebt ihnen konkret vor, die erforderliche Einstimmigkeit bei bestimmten EU-Entscheidungen abzuschaffen. Momentan ist es ja immer so, dass einzelne Länder wie Ungarn blockieren und damit Entscheidungen verhindern oder verzögern. Künftig, so Scholz und Macron, soll es stattdessen um Mehrheiten gehen. Außerdem dürfte auf Schloss Meseberg auch über Geld gesprochen werden. Geld, das die Europäische Union braucht, um die Ukraine weiter zu unterstützen und auch um es in die eigene Sicherheit zu investieren.
Sie hatten es vergangene Woche schon angekündigt, heute wollen sie es umsetzen. Norwegen, Irland und Spanien erkennen Palästina als unabhängigen Staat an. In Norwegen ist die Anerkennung bereits in der Nacht automatisch in Kraft getreten. In Irland und Spanien wollen sie die Regierungen im Laufe des Tages offiziell beschließen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez hat den Schritt vor seiner Kabinettssitzung nochmal begründet. Ein unabhängiges Palästina neben Israel sei die einzige mögliche Friedenslösung für den Konflikt im Nahen Osten. Aus Madrid berichtet Hans-Günther Kerr.
Es handele sich um keine Entscheidung gegen Israel. Israel sei ein befreundetes Land, mit dem Spanien die bestmöglichen Beziehungen pflegen möchte. Sanchez führte aus, Palästina müsse aus dem Westjordanland, Gaza und einem Korridor zwischen beiden Teilen bestehen. Ostjerusalem sei die Hauptstadt dieses Staats. Spanien definiere nicht die Grenzen anderer Länder, akzeptiere aber keine Änderungen der Grenzlinien von 1967, die die Konfliktparteien nicht zuvor ausgehandelt hätten. Die Grundlage der spanischen Position seien die UN-Resolution und das internationale Recht. Der spanische Ministerpräsident verurteilte erneut die Terrororganisation Hamas, die eine Zwei-Staaten-Lösung ablehne. Spanien sei dem Kampf gegen den Terrorismus verpflichtet. Er forderte einen permanenten Waffenstillstand, die Öffnung der Grenze Gazas für internationale Hilfe und die Freilassung der am 7. Oktober von der Hamas entführten Geiseln.
Mit den Beschlüssen in Spanien und Irland haben dann 9 von 27 EU-Mitgliedsländern Palästina als Staat anerkannt. Viele Politikerinnen und Politiker aus Deutschland haben den Schritt bereits im Vorfeld kritisiert. Auch der grüne Europapolitiker Sergej Lagodinsky hält das für den falschen Ansatz. Das hat er heute früh im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt.
Das ist eine Entscheidung, eine souveräne Entscheidung einer jeden Regierung. Wir sehen es etwas anders. Wir sind der Meinung, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unser Ziel ist und daran muss man arbeiten. Aber statt Symbolschritte sollten tatsächlich auch eine Verhandlungslösung stattfinden. Ohne dass Israel hier mit anerkennt, wird es keinen Fortschritt geben. Und daran müssen wir arbeiten und da ansetzen.
Der grünen Europapolitiker Lagodinsky zur Anerkennung Palästinas durch Norwegen, Irland und Spanien. Wie unterstützt die EU die Ukraine weiter bei der Verteidigung gegen Russland? Darüber sprechen heute die EU-Verteidigungsminister bei einem Treffen in Brüssel. Eine Einigung dürfte aber schwierig werden, berichtet unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch. So wollen die Niederlande gemeinsam mit anderen Ländern Patriot-Luftabwehrsysteme liefern. Außerdem wird diskutiert, ob gelieferte Waffen aus dem Westen auch direkt gegen Ziele in Russland eingesetzt werden können. NATO-Generalsekretär Stoltenberg unterstützt diesen Vorschlag. Dies sei allerdings eine Entscheidung der Länder. Deutschland zum Beispiel hat dagegen Bedenken. Das größte Problem ist allerdings Ungarn. Das Land sperrt sich dagegen, Zinsen aus russischem Vermögen für Waffenkäufe zu verwenden. Das hat für viel Unmut in der Gemeinschaft gesorgt. Gleichzeitig ist auch der ukrainische Präsident Zelensky in Brüssel. Nach Spanien und Portugal schließt er auch mit Belgien ein weiteres bilaterales Sicherheitsabkommen. Das Land hat dafür die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt.
Zurück nach Deutschland. Da sind 2023 so viele Menschen eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. 200.100 Migranten bekamen im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mitgeteilt. Im Vergleich zu 2022 ist die Zahl damit um 19% gestiegen. Mehr als ein Drittel der Eingebürgerten kommt demnach aus Syrien. Zu den am meisten vertretenen Herkunftsländern gehören außerdem die Türkei, Irak, Rumänien und Afghanistan.
Fokus Südwest.
Ein Parlament sollte ein Spiegel der Gesellschaft sein. Der baden-württembergische Landtag ist das aktuell aber nicht, findet Landtagspräsidentin Arras von den Grünen. Er bilde die Vielfalt des Landes nicht genügend ab. Arras fordert zum Deutschen Diversity-Tag heute, das Parlament müsse jünger, weiblicher und diverser werden. Hanna Vogel aus der SWR-Redaktion Landespolitik berichtet.
Im Landtag säßen zu wenige junge Menschen, so Arras auf SWR-Anfrage. Der Frauenanteil betrage gerade einmal 31%. Auch Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung seien deutlich unterrepräsentiert. Einen Migrationshintergrund hatten einer Recherche des Mediendienstes Integration zufolge zu Beginn der Legislatur 15 Abgeordnete. Staatssekretärin Leidig aus dem Sozialministerium verweist dagegen auf eine positive Entwicklung. Zwar liege das Parlament beim Frauenanteil unter dem Bundesdurchschnitt, man sei aber nicht Schlusslicht.
Der Deutsche Diversity-Tag findet jedes Jahr am 28. Mai statt. Er wurde vom Verein Charta der Vielfalt ins Leben gerufen, einer Arbeitgeberinitiative für mehr Vielfalt in Unternehmen. Im aktuellen Europa- und Kommunalwahlkampf werden immer wieder Wahlplakate zerstört oder mit Hassparolen beschmiert. In Koblenz sind dabei zuletzt immer mehr Sinti-feindliche Schmierereien aufgetaucht. Der erste Vorfall war vergangene Woche auf einem Plakat von Stadtratskandidat Marlon Reinhardt von den Freien Wählern, der aus einer Sinti-Familie stammt. SWR-Reporterin Alexandra Leininger berichtet.
In der südlichen Vorstadt sind nach Angaben der Freien Wähler nun auch mehrere beschmierte Plakate des Spitzenkandidaten Wefelscheid aufgetaucht. Darauf wurden die Augen des Politikers ausgeschnitten. Außerdem wird auch auf diesen Plakaten gegen Sinti und Roma gehetzt. In der südlichen Vorstadt soll nach SWR-Informationen auch ein Plakat der Satirepartei Die Partei mit Sinti-feindlichen Hassbotschaften bekritzelt worden sein. Die Polizei analysiert nach eigenen Angaben die Handschriften. Es bestehe der Verdacht, dass sie von einer Person stammen.
Erst kürzlich an Pfingsten, da hatten Starkregenfälle mal wieder für Hochwasser an der Mosel gesorgt. Bei Überschwemmungen, da spielen ja auch die Nebenflüsse immer eine entscheidende Rolle. Im Bereich des Mosel-Nebenflusses Elz wollen jetzt die Verbandsgemeinden und Kreise für mehr Hochwasserschutz zusammenarbeiten. Unter anderem die Kreise Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und die Stadt Mayen. Nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz sollen in einem ersten Schritt mehr Pegel installiert werden. SWR-Reporterin Martina Gonser berichtet.
Bislang hatte sich jeder Kreis und jede Verbandsgemeinde lediglich um den Flussabschnitt gekümmert, der durch das eigene Gebiet fließt. Nach der A-Flut wurde jedoch klar, wie wichtig es ist, über die gesamte Länge des Flusses gemeinsamen Hochwasserschutz zu betreiben. Im vergangenen Jahr wurde bereits am Oberlauf der Elz ein Pegel bei Bermel installiert. Weitere Pegel sollen nun hinzukommen, zum Beispiel am Thür-Elzbach, einem Zufluss der Elz. Im Juni soll eine vergleichbare Zusammenarbeit im Bereich der Nette gestartet werden.
Und dann war da noch.
Sie sehen putzig aus, können aber schnell zur Plage werden. Waschbären, die kleinen flauschigen Tierchen mit der schwarzen Fellbrille um die Augen. Im Main-Tauber-Kreis, ganz im Norden von Baden-Württemberg, da gibt es jetzt immer mehr davon. Nach Angaben der Jagdbehörde des Landratsamts hat sich die Zahl der Waschbären in den vergangenen 3 Jahren verdoppelt. Deswegen lässt der Kreis jetzt seine Stadtjäger auf die Tiere los. Der Waschbär ist zwar nicht gefährlich, kann aber zu Problemen führen, erklärt Carlo Hartnagel von der Jagdbehörde.
Problematisch ist es dann, wenn ein dauerhafter Verbleib zu erkennen ist, da der Waschbär grundsätzlich ein typischer Allesfresser ist. Und natürlich richten die dabei auch Schäden an durch den Unterschlupf. Eben wenn der Waschbär da ist, können die Stadtjäger auch den Waschbär auch einfangen. Die sind dazu ausgebildet, grundsätzlich mit Fallen tätig zu werden.
Und zum Schluss noch ein Tipp, damit sich kein Waschbär vor Ihrer Haustüre einnistet. Am besten keine Lebensmittel oder Tierfutter offen stehen lassen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.